Ja, liebe Freikirche hier in Stelle, wir leben eben noch nicht in der Ewigkeit. Wir sind noch nicht ganz am Ziel, sondern wir leben noch in einer Welt, die von der Ewigkeit entfernt ist, die sich davon ganz stark unterscheidet. Und wie schnelllebig diese Welt ist und wie schnell sich Dinge verändern, muss ich am Freitagabend wieder feststellen. Ich war mit dem Teamkreis auf dem Weg ins Schwimmbad, ins Ariba in Norderstedt. Ich hatte vorher noch geguckt, was die aktuellen Corona-Auflagen sind. Und dann mussten wir vor Ort trotzdem feststellen, dass ein Schüler, der dabei war, seinen Schülerausweis vorgehalten hat, gesagt hat, er ist Schüler, er ist in der Schule getestet. Und der Security-Dienst vom Schwimmbad hat aber gesagt, nein, tut mir leid, wir brauchen eine Bestätigung der Schule, dass du getestet bist. Ohne die können wir dich nicht reinlassen. Ich hatte gesagt, Mensch, irgendwie auf eurer Homepage steht drauf, mit dem Schülerausweis kommt man rein, dann ist er Schüler, dann ist er getestet. Ja, nee, heute kam eine neue Änderung rein, das dürfen wir nicht mehr, es muss schwarz auf weiß von der Schule der Nachweis da sein, dass er getestet ist, sonst könnte er ja auch möglicherweise positiv getestet sein. Das geht nicht. Wir sind ins Gespräch gegangen, haben gesagt, können wir noch einen Schnelltest machen, vor euren Augen irgendwie das alles versuchen, dass er da reinkommen kann. Die Teststationen hatten schon zu. War leider alles nicht möglich und ich habe gemerkt, die Veränderungen, die können so schnell sein und die können so frustrieren. Und das war wirklich schade. Der Junge ist dann mit seinen anderen Kumpels zusammen zu McDonald's gegangen. Die haben gesagt, nee, wir wollen ihn nicht alleine irgendwie nach Haus fahren lassen oder sowas oder dass ein Mitarbeiter von uns sich mit ihm auf den Weg macht. Das war dann auch cool zu sehen, diese Veränderung in der Gruppe, als die Freunde gesagt haben, nee, also wenn er nicht mit rein darf, oh, dann wollen wir irgendwie auch nicht schwimmen gehen. Dann unternehmen wir lieber was anderes zusammen. Und davon war ich ganz beeindruckt. Und ich glaube, diese ganzen Veränderungen, das ist ja nur ein ganz kleines Beispiel, die Veränderungen, die wir momentan erleben, die machen ja auch vor der Gemeinde nicht Halt. Ich bin davon überzeugt, wenn ich vor 2 Jahren hier zu euch gekommen wäre, wäre wahrscheinlich einiges anders gewesen. Müsst ihr euch mal zurückerinnern, man gewöhnt sich ja auch schon wieder an diese neue Normalität. Ist ja auch einiges Gutes dabei, wo man merkt, online unterwegs zu sein. Ihr von zu Hause hättet die Möglichkeit nicht gehabt vor 2 Jahren oder vielleicht hattet in der letzten Zeit, in den letzten 1,5, 2 Jahren. Das merken wir auch im Blick auf unser Gemeindeleben. Und eine Sache, die mich als Pastor immer wieder herausfordert, ist, dass unser Trend in Deutschland zu immer mehr Individualität, zu einem immer individuelleren Glauben und einer individuellen Glaubenspraxis, dass das durch die Corona-Zeit nochmal beschleunigt wurde. Das ist natürlich super, dass ihr von zu Hause dabei sein könnt. Ich freue mich über jeden, der auch hier vor Ort dabei ist. Aber ich glaube, im Blick auf unsere christlichen Gemeinden ist es doch so, dass in den letzten Jahren doch immer mehr Menschen auf Abstand gehen und sagen, hey, den Glauben, den lebe ich eigentlich für mich alleine. Ich brauche die Gemeinde vielleicht gar nicht dafür. Und Corona ist so ein Türöffner vielleicht gewesen, dass diejenigen, die insgesamt schon am Rand der Gemeinde standen, dass die dann doch eher weggeblieben sind. Dass manche, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, gar nicht so leicht reinkommen in die Gemeinschaft. Das ist ja doch alles nicht mehr so einfach möglich, zusammenzukommen. Und wir merken, wir leben in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung. Und ich habe vorhin im Gespräch vor dem Gottesdienst noch gehört, ihr hattet ja auch richtig große Pläne hier als Freikirche in Stelle. Ihr wolltet eigentlich ein neues Gemeindehaus bauen und da hat auch Corona eine ganz schöne Grätsche gemacht und ihr müsst euch da auch neu sortieren, gucken, was kommt. Euer Pastor ist diesen Sommer gegangen, ist in die Mission aufgebrochen, auch da stehen Veränderungen an. Ihr merkt, es sind viele, viele Veränderungen. Und ich bin überzeugt davon, dass in diesen ganzen Zeiten, die wir erleben, wenn wir gleich die PowerPoint sehen, dass es uns gut tut, wenn wir uns in dieser Zeit des Umbruchs und wo wir merken, alles um uns herum verändert sich, wo finden wir denn eigentlich noch Halt in dieser Welt, dass es gut ist, wenn wir uns bewusst den Wert und das Wesen der Gemeinde Jesu vor Augen führen. Denn ich glaube, bei all der Veränderung in dieser Welt, da ist die Gemeinde Jesu das, was eigentlich Bestand hat. Das, was beständig ist, was uns Halt und Orientierung bietet und wo wir Halt finden in einer sich rasant verändernden Welt. Wozu gibt es eigentlich Gemeinde? Die Frage habt ihr euch bestimmt schon häufiger mal gestellt und ich möchte sie heute Morgen auch mit euch einmal angehen. Und wir haben dazu den Text aus Hebräer 10 gehört und dieser Text, der zeigt uns doch einige Aspekte auf, die uns eben den Wert und das Wesen der Gemeinde vor Augen führen. Der Autor vom Hebräerbrief, der schrieb damals an die Christen in Rom oder in der Nähe von Rom, und er wollte die Glaubensgeschwister zu einem ganz bestimmten Handeln motivieren. Er wollte seinen Mitchristen sagen, haltet euch weiter zur Gemeinde. Man könnte auch sagen, Leute, seid verbindlich. Nehmt am Gemeindeleben teil und lasst eure Gemeinde eine Art Familie für euch sein. Und das begründet er in diesem Text aus Hebräer 10 und zeigt, warum das so ist, wie er zu dieser Aufforderung kommt. Denn damals war es so, dass die Christen offensichtlich nicht mehr dabei waren. Da war nicht Corona der Grund, sondern es waren andere Gründe, weshalb sie sich ausgeklinkt haben aus dem Glaubensleben oder aus der Gemeinschaft. Vielleicht sind sie müde geworden, vielleicht sind sie vom Glauben her ins Wanken gekommen. Aber ein Grund, der damit reingespielt hat, ist sicherlich auch, dass der äußere Druck auf Christen enorm gewachsen ist. Christen mussten mit möglicher Ausgrenzung in der Gesellschaft rechnen. Es war nicht einfach, als Christ unterwegs zu sein. Und bevor die anderen mitkriegen, dass du ein Christ bist, dann hältst du dich vielleicht gar nicht zu denen, sondern lebst deinen Glauben still und heimlich für dich. Und vielleicht sind manchen auch Zweifel gekommen. Es gab innere Beweggründe, weshalb sie sich von der Gemeinde entfernt haben, weil sie vielleicht gedacht haben in dieser Zeit, 60, 70 nach Christus, dass sie gesagt haben, Mensch, Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Kann ich dem Glauben eigentlich vertrauen, die Zusagen und Verheißungen auf Abstand gehen? Aber der Autor vom Hebräerbrief, der weiß um diese Probleme und er hält das für problematisch. Denn wenn wir als Christen versuchen, unseren Glauben nur für uns zu leben, dann widerspricht es doch dem, was Gott sich für uns Christen überlegt hat. Denn wir merken schon gleich in den ersten Versen, der Glaube und die Gemeindezugehörigkeit, die gehören für Gott zusammen. Die Gemeinde ist eine von Gott gestiftete Realität. Das wird in den Versen 19 bis 21 deutlich. Da führt der Autor des Hebräerbriefs eigentlich aus, wozu ist Jesus in die Welt gekommen? Wir haben einen Hohepriester, zu dem wir jetzt kommen dürfen. Der Zugang zu Gott ist frei. Und er sagt, durch Jesu Leiden und Sterben haben seine Glaubensgeschwister wieder eine Beziehung zu Gott. Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht und das ist die gute Nachricht, das ist die gute Botschaft für uns. Der Weg zum Vater ist frei, unsere Schuld ist gesühnt und das ist doch so entscheidend. Daran hängt unser persönliches Heil, unsere Ewigkeit und das kennen wir und da freuen wir uns ganz individuell drüber. Aber es ist ganz auffallend, wenn man sich diesen Text aus Hebräer 10 anguckt, dann merken wir, dieser ganze Text ist in der Wir-Form geschrieben. Wir haben durch Jesus Zugang zu Gottes Heiligtum. Wir sind Glaubensgeschwister durch Jesus Christus. Wir leben ja in einer sehr individuellen Gesellschaft hier in Westeuropa. Und wir lesen diese Texte dann auch gerne auf uns bezogen. Und ja, jeder Einzelne von uns findet seine Rettung allein in Jesus Christus. Er ist für dich, für deine Schuld am Kreuz gestorben. Du darfst Gottes Kind sein. Du darfst Vergebung und Versöhnung mit Gott erfahren durch Jesus Christus. Und trotzdem überlesen wir dabei etwas, denn wir blenden die kollektive Perspektive aus. Aber wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann muss uns diese Grundlage vor Augen stehen, dass die Gemeinde in ihrer Wurzel, in ihrem Wesenskern auf Gott selbst und auf seine Heilstat in Jesus Christus zurückgeht. Die Gemeinde, dass wir hier sonntags zusammenkommen oder dass ihr auch in der Woche miteinander unterwegs seid, das ist tatsächlich keine menschliche Erfindung, sondern es ist eine Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat. Und für Gott ist diese Gemeinschaft so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt schickt, um uns diesen Zugang zu ermöglichen. Durch Jesus Christus dürfen wir Gemeinschaft mit Gott haben. Jeder Einzelne von uns darf Gemeinschaft mit Gott haben. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, wir sind alle Teil von Gottes Familie. Und das ist wesentlich, wenn wir heute Morgen über Gemeinde nachdenken wollen. Weil wir durch Jesus Christus eine Beziehung zu Gott haben, deswegen sollen wir uns zu einer christlichen Gemeinschaft halten. So argumentiert der Hebräerbrief, so argumentiert die Bibel insgesamt, dass wir als Christen nicht losgelöst von einer christlichen Gemeinschaft existieren, sondern dass wir in eine Glaubensgemeinschaft hineingestellt sind. Das eine geht nicht ohne das andere. Das war damals gültig, das war vor 1000 Jahren gültig und das ist auch heute noch über 2000 Jahre nach diesem Text weiterhin gültig. Was bedeutet das jetzt weiter, wenn wir sagen, okay, ich bin Christ, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und ich bin damit dann auch als Kind Gottes Teil von Gottes Familie. Was bedeutet das weiter? Warum ist Gottes Gemeinde denn für mich wichtig? Und dafür schauen wir auf einen zweiten Grund. Die Gemeinde ist wichtig, damit unser Glaube reifen kann. In Vers 24, da lesen wir, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wir sind als Christen füreinander verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, uns einander anzuspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun, einander und anderen Menschen zugewandt zu sein. Und da passte auch dieser Missionsbericht von MAF gut dazu, wo wir merken, als Christen sind wir auch in diese Welt hineingestellt. Wir sollen nicht am Leid der Nächsten vorbeischauen und überlegen, wie können wir anderen Gutes tun. Aber trotzdem haben wir hier auch einen Fokus, dass wir merken, als Glaubensgeschwister sind wir füreinander verantwortlich und wollen uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen. Nicht, dass jeder für sich denkt, was kann ich denn tun, wie kann ich das leben, sondern der Glaube soll praktisch werden, das wird hier deutlich. Warum brauche ich also Gemeinde? Wenn wir durchs Neue Testament hindurchgehen, dann merken wir, dass ein ganz wichtiger Gradmesser für uns Christen tatsächlich die Liebe ist. Die Liebe, die wir Christen untereinander haben. Das ist nicht der einzige Gradmesser, aber es ist ein wichtiger Gradmesser. Und wir lesen in Johannes 13, Vers 35, wo Jesus es auf den Punkt bringt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dann könnt ihr natürlich sagen, hey, Moment, ich soll doch nicht nur den Christen lieben, sondern wir sind doch als Christen auch aufgefordert, alle Menschen zu lieben. Ja, das lesen wir auch in der Bibel, aber Gott möchte, dass wir vor allem auch unsere Glaubensgeschwister lieben, dass wir bei denen anfangen, die mit uns zusammen Kinder Gottes sind und mit denen wir als eine Familie zusammengestellt sind und was in der lokalen Ortsgemeinde ihren Ausdruck findet. Bei ihnen sollen wir anfangen und an unserem Verhalten und unserem Umgang untereinander soll die Liebe sichtbar werden. Als Gemeinde sollen wir nicht für Spaltung oder für einen harten Umgang untereinander bekannt sein. Nicht für Ausgrenzung, nicht für Konflikte, sondern der Gradmesser für Reifen muss als gesamte christliche Gemeinschaft in Kombination mit anderen christlichen Glaubensgemeinden. Es braucht also Gemeinschaft, damit diese Liebe untereinander wachsen und reifen kann. Und da merken wir schon, wenn wir außerhalb der Familie Gottes unterwegs sind oder wenn wir keine Gemeinde haben, dann können wir dieses Liebesgebot Jesu schwer erfüllen. Dann wird es nicht einfach, das umzusetzen, dass die Liebe untereinander sichtbar wird. Wir können uns nicht praktisch darin üben, denn ohne Gemeinde haben wir nicht die Möglichkeit, geistlich zu reifen, weil wir eben diesen Rahmen, den Gott sich für uns gedacht hat, weil wir den dann nicht haben. Und das haben wir, oder das ist eigentlich ähnlich wie so ein Reifeprozess bei einem Sportler. Das ist ja so, wenn man in einem Sport gut werden will, dann braucht man dafür gute Rahmenbedingungen. Wenn ich ein guter Fußballer werden will, dann reicht es nicht, wenn ich einfach nur den Ball nehme und auf den nächsten Bolzplatz gehe, um da irgendwie mit Maulwurfshügeln alleine aufs Tor zu schießen, sondern es wäre dann schon hilfreich, wenn ich in einen Verein gehe, wenn ich merke, oh, da ist der Rasenplatz richtig gepflegt, da sind noch andere, die auch Fußball trainieren wollen, da ist vielleicht sogar noch ein Trainer, der mich anleitet, der mir taktisches Verständnis beibringt und dass ich dann im Training Fußball lernen kann und merke, hey, zum Fußball gehört nicht nur dazu, dass ich selber den Ball gut führen kann, sondern dass ich auch so ein Spielverständnis habe, dass ich gut passen kann, dass ich auch Ausdauer trainiere, dass ich auch auf meinen Körper achte. All das gehört dazu und wir merken, so wie im Fußball die Rahmenbedingungen nötig sind, um sich zu verbessern, so ist es eigentlich auch bei uns im Glauben, dass wir den richtigen Rahmen brauchen, um im Glauben reifen zu können. Als Christen werden wir nämlich nur dann im Glauben weiterkommen, wenn wir wirklich auch das wahrnehmen, dass wir von Gott ganz bewusst als eine Glaubensgemeinschaft zusammengestellt sind, dass wir Kind Gottes und damit auch Teil der Familie Gottes sind. Denn nur da können wir die Liebesgebote des Neuen Testaments und ein Leben als Nachfolger Jesu einüben und praktizieren lernen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir dann überlegen, wie sieht denn so ein christliches Training aus? Was ist denn unser Mittelpunkt? Was ist denn unser Handbuch, wie wir weiterkommen können? Wie können wir das alles praktisch umsetzen? Wo findet das Training auch in der Gemeinde statt? Wie sollen wir denn lernen, andere anzunehmen und einander zu vergeben? Wie können wir in Wahrheit, in Demut, Langmut und Sanftmut unterwegs sein, wenn nicht hier in der Gemeinde Jesu? Wo lernen wir, barmherzig und liebevoll miteinander umzugehen? Wenn wir uns das so überlegen, wie können wir denn als Christen wirklich ein Leben einüben, wie Gott es sich gedacht hat, dann merken wir, dafür brauchen wir einen bestimmten Rahmen. Und dieser Rahmen, dieser Raum ist die Gemeinde, in der wir das einüben dürfen und in der wir im Glauben wachsen können. Und das liegt nicht daran, weil in der Gemeinde jeder perfekt ist. Ich weiß nicht, ob hier bei euch jeder perfekt ist. Ich kann sagen, bei uns in Seevetal-Hittfeld ist nicht jeder perfekt. Wir haben alle unsere Macken und Kanten. Und wir sagen auch nicht, dass jeder von uns perfekt werden muss. Auch in Gemeinden gibt es Konflikte. Nicht jeder kann mit jedem und es gibt unterschiedlichste Meinungen und Ansichten. Aber weil wir doch als Christen wissen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir alle auf Gnade und Vergebung angewiesen sind, deshalb bietet die Gemeinde den idealen Rahmen, um im Glauben zu wachsen, um charakterlich zu reifen und Christus ähnlicher zu werden. Und wenn wir diesen Rahmen nicht haben, wenn wir sagen, nee, ich will eigentlich bei Gemeinde, da stört mich dies und da stört mich das und auch durch die Corona-Zeit habe ich gemerkt, oh, irgendwie komme ich auch ganz gut ohne Gemeinde. Klar, es gibt auch so viele schöne Online-Angebote. Dann glaube ich, dieser Rahmen, um im Glauben weiter zu reifen und um charakterlich Jesus ähnlicher zu werden, dieser Rahmen der Gemeinde, der fehlt auf Dauer. Und deshalb möchte ich dazu ermutigen, sich einer Gemeinde anzuschließen, das Gemeindeleben aktiv zu leben, nicht nur den Gottesdienst zu besuchen, schön, dass ihr alle da seid, aber Gemeinde oder als Christ zu leben ist, glaube ich, mehr als der Gottesdienstbesuch und dass wir herausgefordert sind, miteinander unterwegs zu sein. Und der dritte Grund, der uns bei der Gemeinde vor Augen sein sollte, weshalb Gemeinde wichtig ist, ist der Punkt, dass wir durch Gemeinde ermutigt werden. In Vers 25 lesen wir, es ist wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir ihr feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde gegenseitig ermutigen. Und das griechische Wort für Ermutigung hat zwei Bedeutungsfelder und vielleicht ist euch das vorhin bei der Textlesung aufgefallen. Da stand nämlich nicht ermutigen da, sondern da wurde übersetzt mit, ihr sollt einander ermahnen. Und das sind auch die zwei Bedeutungsfelder, die hinter diesem griechischen Begriff stehen. Es ist doch manchmal gut, wenn man mit dem Urtext ein bisschen arbeiten kann und merkt, das griechische Wort, das hier an dieser Stelle benutzt wird, das kann einerseits trösten, ermutigen, verstehen bedeuten oder es kann aber auch als ermahnen und auffordern verstanden werden. Und wenn man den Hebräerbrief dann mal so im Gesamtzusammenhang liest, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, und das finde ich so faszinierend an der Bibel, dass beide Bedeutungen von diesem Wort hier mitschwingen. Aber zuerst bleiben wir hier bei der ersten Bedeutung. Wir sollen einander ermutigen. Das ist wichtig für Gemeinde. Jetzt müssen wir nochmal überlegen, wie war damals die Situation bei den Christen in Rom? Die Christen, die angesprochen wurden, die hatten das nicht leicht. Die Gemeinde, die stand richtig unter Druck. Die litten unter Verfolgung wahrscheinlich durch die politischen Machthaber. Und in Hebräer 13, Vers 3, da merken wir, dass die Christen auch gefangen genommen wurden, dass sie misshandelt wurden. Und wir lesen, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihm im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Der Druck von außen auf die damaligen Christen, der war enorm. Die Christen, die waren sicherlich entmutigt. Die haben gesagt, oh, das ist doch nicht leicht. Wieso soll ich denn da noch bei der Stange bleiben, wenn mir von außen so viele Steine in den Weg gelegt werden? Die Christen standen in der Gefahr, den Glauben aufzugeben. Viele waren kraftlos und frustriert. Sie waren enttäuscht vom christlichen Glauben und sie steckten in einer tiefen Krise. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinde gegenseitig ermutigen. Auch wir kennen Krisen. Wir wissen, es ist nicht leicht, durch diese Zeit und als Christ in dieser Welt zu leben. Wir Menschen, wir sind keine Maschinen, wir sind verletzlich, wir sind alle schwach. Und es gibt Situationen, in denen sind wir belastet und wir wissen als Einzelner nicht weiter. Es können Zweifel aufkommen an Gottes Liebe. Es können Zweifel aufkommen an Gottes Gegenwart und auch an Jesu Wiederkunft. Zweifel am christlichen Glauben überhaupt oder auch am Wert der christlichen Gemeinschaft, wenn Glaubensgeschwister einen enttäuschen. Aber genau deshalb brauchen wir Gemeinde, weil es Situationen gibt, in denen wir uns gegenseitig auffangen können und müssen. Wo wir uns gegenseitig, wo wir uns einander ermutigen können, um dran zu bleiben am Glauben. Dass wir trotz der ganzen Schwierigkeiten, die es im Leben gibt, dass wir trotzdem auf Gott vertrauen und dass wir den Weg gemeinsam gehen. Dass wir Lasten gemeinsam tragen und dass wir aber auch Feste und Erfolge gemeinsam feiern. Und natürlich gibt es auch andere Faktoren, die Gott gebrauchen kann und die Gott gebrauchen will, um uns zu ermutigen. Gott hat so viele Möglichkeiten dazu, aber gerade die Gemeinde will Gott dazu gebrauchen, dass wir einander ermutigen und am Glauben festhalten. Wir merken, die Gemeinschaft mit anderen Christen, die hilft uns, dran zu bleiben an Jesus. Das ermutigt uns, mit anderen zusammen zu sein, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, vielleicht persönlich gerade befinden. Im Blick auf Leid, im Blick auf den Umgang mit Zweifel oder im Blick auf Umgang mit Konflikten ist es gut, wenn Menschen für einen da sind, die einen annehmen und begleiten. Dass man hören kann, wie Glaubensgeschwister Gottes Handeln erlebt haben, wie er sie durchgetragen hat, das stärkt und das ermutigt. Und ganz oft machen wir Menschen den Fehler, dass wir sagen, oh, mit unseren Problemen, da ziehen wir uns lieber zurück. Wenn es kompliziert ist, dann will ich erstmal auf Abstand zu anderen gehen. Dann muss ich erstmal selber sehen, dass ich mich nicht überfordere, dass ich mich nicht einer Gemeinschaft aussetze und dass ich erstmal selbst damit zurechtkommen muss. Wir kapseln uns gerne ab. Aber darin liegt eigentlich die Gefahr, dass das, was wir brauchen in so einer Zeit, die Gemeinschaft und die Ermutigung durch andere ist. Das steckt in uns drin, dass wir oft sagen, nee, dann ziehen wir uns lieber in unser Schneckenhaus zurück. Aber eigentlich brauchen wir andere, die sagen, hey, ich kenne das auch. Ich habe das auch erlebt und lass uns gemeinsam schauen, wie wir da weiter auf Gott vertrauen können. Lass uns das Anliegen vor ihn bringen und uns gegenseitig ermutigen. Ein faszinierendes Bild für dieses gegenseitige Halt geben sind die riesigen Mammutbäume im Westen der USA. Ich weiß nicht, war von euch schon mal jemand in den USA und hat diese gigantischen Bäume gesehen? Die sind wahnsinnig groß. Ich war selber noch nicht da. Ich habe es nur auf Bildern oder in Filmen gesehen. Bis zu 80 Meter sollen die hoch werden. Und ich bin ganz erstaunt darüber. Hier links habe ich einen umgekippten Baum einmal mitgebracht. Trotz ihrer Größe haben diese Mammutbäume nämlich ein ganz flaches Wurzelsystem. Die Wurzeln gehen gerade mal einen Meter tief unter die Erde. Denn dieses enorme Gewicht der Mammutbäume wird zum Großteil durch die Verflechtung der Wurzeln mit den Wurzeln der anderen Bäume um ihn herum getragen. Es ist ein ganzes Wurzelnetzwerk, was es diesen Bäumen ermöglicht, stehen zu bleiben. Und das ist doch ein treffendes Bild für unser Christsein und für unser Unterwegssein im Glauben. Ja, wir brauchen auch Wurzeln, die in die Tiefe gehen. Das ist sicherlich wichtig und das brauchen wir. Aber wir brauchen auch diese ineinandergreifenden Wurzeln mit anderen Gläubigen, um den Herausforderungen des Lebens und den Wüstenzeiten im Glauben standzuhalten. Wir brauchen andere, die uns anspornen zur Liebe und zu guten Taten in einer Welt, die so sehr auf Selbstbezogenheit und die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Gemeinde Hoffnung und Halt erfahren können, dass wir sonst in einer Welt voller Angst und Orientierungslosigkeit vergebens suchen. Die Gemeinde ist also ein von Gott gedachter, ein wichtiger Ermutigungsfaktor für den Glauben, damit wir im Alltag mutig und aus der christlichen Hoffnung heraus leben können. Und ein vierter und letzter Punkt, der für Gemeinde spricht, ist der, dass Gemeinde wichtig ist, damit wir Korrektur erfahren. Wir haben ja schon festgestellt, dass der verwendete Begriff für Ermutigung zwei Bedeutungen hat. Sowohl ermutigen als auch ermahnen, korrigieren. Beides ist hier gemeint. Und auch das ist tatsächlich eine wichtige Funktion von Gemeinde. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige Funktion, gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben. Wenn man den Hebräerbrief durchliest, dann merken wir, dass der Autor die Gemeinde nicht nur an dieser Stelle, sondern dass er sie immer wieder an verschiedenen Stellen ermahnt. Er kritisiert ihre Gleichgültigkeit, ihre Teilnahmslosigkeit. Er kritisiert sie für ihren unreifen, für ihren schwachen Glauben. Und wir merken, der Autor, der hält Ermahnung für wichtig. Er fordert dazu auf, sich gegenseitig zu korrigieren. Und wenn man den Autor fragen würde, sag mal, warum machst du das? Warum bist du denn so direkt? Das verschreckt doch die Empfänger des Briefes nur und die sagen, ach, den nächsten Brief von dir öffnen wir besser nicht, wer weiß, was denn da drin steht. Dann würde er sicherlich sagen, ich schreibe euch diese Worte der Ermahnung, weil ich es gut mit euch meine. Ich selbst, ich würde eigentlich auch gern drauf verzichten, Geschwister. Es geht doch um eure Beziehung zu Gott. Und deswegen meine ich es gut und deswegen ist es mir wichtig, euch zu ermahnen. Wie geht es euch, wenn euch jemand korrigieren möchte? Ich glaube, dass wir alle die Tendenz haben, dass wir Ermahnung und Korrektur nicht einfach so gerne an uns ranlassen. Dass wir das nicht so gerne annehmen. Aber schlagen wir damit vielleicht vorschnell etwas aus, was uns doch gut tun würde? Und so sollten wir uns die Frage stellen, sind wir eigentlich bereit, uns von anderen korrigieren zu lassen? Oder ich nenne es mal vorsichtiger, sind wir bereit, uns von anderen auch mal hinterfragen zu lassen? Sind wir bereit, von Geschwistern in der Gemeinde auf eine ehrliche und kritische Anfrage zu hören? Ich muss zugeben, das ist ja eigentlich schon in der Familie mit den Geschwistern nicht so einfach, wenn man von ihnen Korrektur erfährt. Ich habe 2 ältere Brüder und ich weiß, wenn die mir mit einer Meinung kommen, dass sie sagen, hey, überdenkt das mal, dann bin ich da schnell eigentlich auf 180 und denke, oh, wenn ihr das sagt, dann mache ich sowieso das Gegenteil. Und so können wir uns fragen, ist das Familienbeispiel hier womöglich verfehlt? Aber ich glaube nicht, dass das Familienbeispiel verfehlt ist, sondern dass gerade in der Familie doch 2 Dinge deutlich werden. Wenn wir in der Familie miteinander unterwegs sind, dann merken wir, in der Familie, da kennen wir uns doch wirklich gut. Da sind wir ja schon richtig lange miteinander unterwegs, da hat man viel erlebt, man ist miteinander groß geworden und wir merken, im Blick auf Korrektur müssen wir uns immer wieder fragen, wie gut kenne ich eigentlich den anderen? In der Familie, da kennt man sich. Auch wenn man manchmal denkt, irgendwie hat man sich auseinandergelebt, aus den Augen verloren, aber man hat doch auch viel Zeit miteinander verbracht. Deshalb müssen wir uns im Blick auf Korrektur immer fragen, wie gut kenne ich den anderen, denn ich darf niemanden korrigieren, den ich nicht gut kenne. Das kommt nicht gut an und da fällt es dem anderen auch nicht gehen, dass man es in der Familie doch gut miteinander meint. Natürlich gibt es auch in Familien Streit, auch in Familien läuft nicht immer alles reibungslos, aber grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass man es in der Familie gut miteinander meint, dass man den anderen nicht in etwas hineinlaufen lässt, wo er Schaden nimmt. Aber auch das heißt natürlich nicht, dass es dann leicht ist, Korrektur anzunehmen. Und so ist mein Eindruck doch, dass viele Christen in der Frage, ob wir bereit sind, uns von den Geschwistern in der Gemeinde etwas sagen zu lassen, dass wir doch eher mit Nein antworten würden. Und ich muss sagen, diese Haltung ist total menschlich und nachvollziehbar. Mir fällt das auch nicht leicht und ich muss immer schlucken, wenn jemand mich auf etwas hinweist, wo er sagt, du überdenk das mal, ob das so richtig ist oder ob du da richtig unterwegs bist, ob deine Meinung dazu passt und ob man das nicht auch anders sehen oder auch anders leben kann. Aber es ist wichtig, dass wir Korrektur an uns ranlassen. Gott wünscht sich, dass wir bereit sind für Korrektur und das müsste eigentlich zum Einmaleins von jedem Christen dazugehören, dass wir Korrektur in unserem Leben brauchen und auch, dass Korrektur für uns gut ist. Korrektur ist für uns ja immer negativ besetzt, aber ich glaube, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, nein, die Korrektur ist eigentlich gut und hilfreich. Auf den ersten Seiten der Bibel, da wird deutlich, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir in unserem Wesen immer die Tendenz haben, dass wir uns selbst an Gottes Stelle setzen, dass wir uns von Gott entfernen und unseren eigenen egoistischen Weg gehen. Und das Ziel, das Gott mit unserem Leben eigentlich hat, dass wir das verfehlen. Aber was wir in der Bibel noch sehen ist, dass es uns gut tut, wenn wir uns öffnen für Gottes Reden, für sein Handeln, dass er in uns wirkt, dass er unser Fühlen und unser Denken verändert. Und wir merken, wenn wir uns die Personen aus der Bibel anschauen, dass Gott uns nie in dem Zustand überlässt, wie wir sind, wie wir das erste Mal Gott begegnet sind. Und je mehr wir so leben, je mehr wir dem nachkommen, wie Gott es sich für unser Leben vorstellt, desto mehr Freiheit und Erfüllung erleben wir, auch wenn nie alles perfekt ist, sondern wenn es immer ein Prozess ist und wir weiter an uns arbeiten dürfen und Gott weiter an uns arbeiten will. Aber wir dürfen in unserem Glauben und in unserer Gottesbeziehung reifen Und das ist aber nur möglich, wenn Gott uns auch wirklich verändern darf. Und dass Gott Korrektur an uns vornimmt, dass er uns verändert und an uns wirkt, dafür möchte er auch die Gemeinde gebrauchen. Nicht nur die Gemeinde, Gott hat noch viele andere Möglichkeiten, aber auch die Gemeinde. Und deshalb ist es nur möglich, eine solche Veränderung anzunehmen, wenn wir bereit sind, Kritik von anderen anzunehmen und uns korrigieren zu lassen. Denn woher soll ich wissen, was Gott an mir verändern möchte, worauf Gott mich hinweisen möchte, wenn ich nicht mal auf die Geschwister in der Gemeinde höre, die es doch hoffentlich gut mit mir meinen und die mich in Liebe korrigieren und auf etwas aufmerksam machen möchten, was in meinem Leben vielleicht nicht so richtig nach Gottes Vorstellung läuft. Und wir merken, Korrektur sollte immer in Liebe und Barmherzigkeit geschehen. Da kann auch viel schieflaufen. Wenn der falsche Ton getroffen wird oder wenn man eine Person nicht so gut kennt und man nicht der richtige Ansprechpartner für jemanden ist. Korrektur sollte in helfender und Unterstützung und unterstützender Haltung stattfinden. Und so finden wir Korrektur auch in der Bibel. Korrektur ist durchweg positiv besetzt. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dass Korrektur nicht negativ ist, dann fällt es uns vielleicht auch nicht mehr so schwer, auch in der Gemeinde Korrektur oder zumindest ein kritisches Hinterfragen anzunehmen und für uns selbst zu überdenken. Denn die Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sind, das ist für Gott nicht nur eine Option. Das ist für Gott nicht ein Unterhaltungs- oder ein Konsumprodukt, wofür wir uns entscheiden können oder nicht, auf das wir uns nach Lust und Laune einlassen können, sondern die Gemeinde, das ist Gottes geniale Erfindung für jedes einzelne seiner Kinder. Die Gemeinde ist für Gott der Ort. Sie ist die Familie, sie ist das Haus, sie ist der Tempel, sie ist der Körper, in die er uns zusammenstellt, damit wir in Gemeinschaft mit anderen geistlich reifen. Sie ist der sichere Rahmen, das Trainingslager für uns, damit wir auch ermutigt werden und damit wir hilfreiche Korrektur erfahren. Und die christliche Gemeinschaft, die ist dazu noch etwas ganz Besonderes. Jesus selbst hat versprochen, dort mitten unter uns zu sein. Im Zusammenkommen als Gemeinde erleben wir eine ganz besonders enge Gemeinschaft mit Jesus und somit auch eine enge Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Ich finde diese Aussage Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter euch, die gibt mir so viel Kraft, auch in dieser Corona-Zeit, wo ich merke, ja, wir können nicht als Großgemeinde mit 120 Leuten zusammenkommen. Aber das Zusammenkommen, das wir als Christen ermöglichen können, auch mit kleineren Kreisen, auch mit Abständen, da gilt diese Zusage Jesu. Er ist in unserer Mitte, ihm dürfen wir begegnen, er ist da und das ermutigt mich, den Glaubensweg nicht alleine zu beschreiten, sondern ihn gemeinsam zu gehen mit den Geschwistern, die Gott mir an die Seite stellt. Jesus ist in der Mitte, Jesus ist anwesend, er ist gegenwärtig, wenn wir als Christen zusammenkommen. Das möchte ich erleben. Dafür möchte ich mich doch öffnen. Nicht, weil ich als Christ Gemeinschaft erleben muss, sondern weil ich es als Christ und Kind Gottes darf. Weil ich Teil von Gottes Familie bin und weil ich bei Jesus Christus Halt und Zuversicht erfahre. Zuversicht und Halt in einer Zeit, die sich so stark verändert. Aber Jesus Christus verändert sich nicht. Er ist mein Retter, er ist mein Heiland. Er ist mein Fels und meine Burg. Das erleben wir, wenn wir als Christen gemeinsam unterwegs sind. Und das wünsche ich euch hier als Freikirche in Stelle, dass ihr das auch in diesen herausfordernden, in diesen sich verändernden Zeiten immer wieder erlebt. Jesus Christus ist die Mitte, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich mitten unter größere Gemeinschaft als Christen, lokal, global und auch in der Ewigkeit. Und das wünsche ich euch, dass wir mit diesem Bewusstsein Gemeinde leben können, dass ihr von diesen Ermutigungen aus Hebräer 10 etwas mitnehmen könnt für euch nach Hause und sagt, hey, Gemeinde ist nicht eure Idee, sondern Gott hat euch gerufen, Kind Gottes zu sein. Und er wünscht sich, dass ihr in der Familie Gottes euren Platz findet, um euch einander zu ermutigen, um miteinander unterwegs zu sein und immer mehr das Leben so führen zu können, wie Gott es sich für uns gewünscht hat. Er ist mit dabei, er führt uns Schritt für Schritt und er ermutigt uns gerade in dieser Zeit des Umbruchs und der Veränderung. Amen.